Ja, danke schön. Kurz bevor wir anfangen zu mir, mein Name ist Frederik Fuß. Ich komme aus Hamburg, bin Teil vom anarcho-syndikalistischen Verlag und Vertrieb Syndikat A und gebe gemeinsam mit anderen die anarchistische Theoriezeitschrift Zweifel raus. Ja, ansonsten, wenn es irgendwelche Zwischenfragen gibt, Verständnisfragen, dies, das, dann redet einfach rein. Wenn ich zu leise spreche, dann sagt was, das kann passieren. Aber wir sind ja auch irgendwie in einer relativ überschaubaren Runde. Ich hoffe, das kriege ich hin. Genau, und Alga hat jetzt auch schon ein bisschen was gesagt, also ne, worum es geht. Also es geht darum, dass alles irgendwie teurer wird. Sprit wird teurer, Gas wird teurer, Lebensmittel werden teurer, Dienstleistungen werden teurer und so weiter und so fort. Die Inflationsrate hat jetzt letzten Monat im September bei 10% gelegen. Und ja, ich versuche ein bisschen zu schauen, wo, also was das eigentlich heißt und warum wird eigentlich alles teurer und warum bekommen wir nicht entsprechend mehr Lohn für unsere Arbeit und was hat das eigentlich mit diesem Krieg zu tun? Genau. Ja, ich habe es versucht so ganz grob zu gliedern, indem wir so einmal einen Ritt durch die letzten paar Monate machen und danach ein bisschen gucken, wie setzen sich diese Preise eigentlich zusammen und was das dann wiederum mit den Löhnen zu tun hat. Und am Ende machen wir dann nochmal einen Schnelldurchlauf durch diese ganzen staatlichen Maßnahmen, womit dem irgendwie begegnet werden soll. Ja, und nach dem Ende gucken wir dann nochmal, was kann man eigentlich dagegen tun. Sowas wie solche Kampagnen zum Beispiel oder vielleicht gibt es auch andere Ideen und so weiter und so fort. Genau, aber dann fangen wir erstmal bei diesem quasi Abriss der letzten Monate an. Also 24. Februar, Russland beginnt einen Krieg gegen die Ukraine. So, und ziemlich schnell danach wurden dann irgendwie Öl- und Gaslieferungen von Russland also genutzt, um politischen Druck zu erzeugen und wie heißt es denn, Sanktionen irgendwie möglicherweise noch zu verhindern oder Waffenlieferungen zu stoppen. Und die Folge von diesen ganzen Drohgebärden waren dann, dass Benzinpreise zum Beispiel rapide gestiegen sind. Also ne, irgendwie Diesel, Super und so weiter, das lag dann zeitweise bei über 2 € pro Liter. Genau, kurz danach sind dann auch die Gaspreise schon gestiegen und es ist dann auch relativ früh schon davon gesprochen worden, dass Deutschland jetzt dringend irgendwie seine Gasreserven auffüllen müsste, um den Winter zu überstehen. Dann gab es auch noch irgendwann, dass die Getreidelieferungen zurückgehalten worden sind, weil das Schiff irgendwie im Schwarzmeer nicht los konnte. Dann hing es auch nochmal irgendwann, nachdem es los konnte, ewig lange, ich glaube, irgendwie an irgendeiner afrikanischen Küste fest und so weiter und so fort. Es wurde alles extrem verzögert und Lebensmittelpreise sind in die Höhe gegangen. So. Aber die erste Frage, die sich für mich dann daraus ableitet, ist, was hat das jetzt eigentlich direkt damit zu tun? Weil es gab ja gar keine, also mit den steigenden Preisen, weil es gab ja gar keine Situation, in der wirklich irgendein Mangel gewesen wäre. Also das, wir kommen da gleich nochmal zurück. Also, ich würde sagen, dass man schon davon ausgehen könnte, dass es ein bisschen eine medial geschürte Hysterie gab oder auch immer noch gibt. Vor allem, wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel 2012, also vor 10 Jahren, der Rohölpreis höher war als jetzt und trotzdem waren die Spritpreise niedriger. Also ne, irgendwie im Schnitt hat das, ich sag's euch, 2012 das Barrel Rohöl $107.46 gekostet. Und dieses Jahr ist der Schnitt bei $102.97. So, und ein Liter Super kostete 2012 im Schnitt 1,64 €, 2022 im Schnitt bisher 1,92 €. Und ich glaube, das gibt dann einen ersten Hinweis darauf, dass so die Preiserhöhung nicht logisch oder naturhaft unbedingt mit diesem Krieg oder vermeintlich oder tatsächlich ausbleibenden Lieferungen zusammenhängt. So, und das Nächste, was sich im Prinzip für mich direkt daran anschließt, ist dann, dass das Wirtschaftssystem, also ne, der Kapitalismus, auch keine Naturgewalt ist, sondern halt was Menschengemachtes. Und ich glaube, das ist in der Runde vielleicht nicht unbedingt notwendig, darauf hinzuweisen, weil vermutlich ist euch das allen klar. Aber an anderen Stellen ist das, glaube ich, schon wichtig, wenn dann irgendwie von den Märkten gesprochen wird, so als wären das irgendwelche großen Tiere, die man irgendwie befriedigen müsste, die launig sind, Stimmungsschwankungen haben und so weiter. Also ganz konkret sieht man das zum Beispiel dann an so Irrsinnigkeiten, dass die Gaspreise nach Kriegsbeginn dann in die Höhe gegangen sind und auch immer weiter hochgegangen sind, weil dann Nord Stream 2 nicht geöffnet wurde und weil dann die Lieferungen von Nord Stream 1 immer wieder unterbrochen worden sind und dann immer na, irgendwie die Situation war, liefert Russland Gas? Ja, nein, vielleicht, man weiß es nicht. Und das hätte dann die Märkte beunruhigt. Und als dann irgendwann klar war, dass über Nord Stream 1 gar nichts mehr kommt und Putin das auch entsprechend so kommuniziert hat, dass es halt irgendwie daran liegt, wie sich Deutschland zu Russland verhält, sind die Gaspreise nach unten gegangen. Jetzt nicht wahnsinnig viel, aber immerhin ein bisschen. So, und dann konnte man irgendwie unter anderem in der Tagesschau lesen, dass das daran liegt, dass das jetzt die Märkte beruhigt hätte. So wieder dieses, ne, also als wären es irgendwelche Tiere oder sonstige Wesen, die man irgendwie da zufriedenstellen müsste. Ja. Und eigentlich können wir auch hier aufhören. Ich finde, das hat jetzt schon die Irrationalität des Kapitalismus vollständig vor Augen geführt und dann nur noch das mit dem Bier trinken machen. Aber dafür ist niemand gekommen, ne? Das ist auch okay. Es geht auch noch total verrückt weiter. Weil wir sind ja auch gar nicht alle abhängig irgendwie von Gas. Also zumindest nicht irgendwie im privaten Rahmen. Ne? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, irgendwie Strom zu erzeugen und zu heizen und so weiter und so fort. Die hängen ja nicht alle mit Gas zusammen. Und trotzdem steigen bei uns allen Stromkosten, Heizkosten und so weiter und so fort. Und das geht konkret darauf zurück, also dass wir alle gleichermaßen davon betroffen sind, dass jetzt die Gaspreise gestiegen sind, also auch wenn wir vielleicht gar kein Gas brauchen, so im privaten Rahmen zumindest, dass unter der hervorragenden Ära von Gerhard Schröder und Rot-Grün nicht nur der Sozialstaat abgerissen worden ist, sondern auch noch irgendwie relativ viele andere neoliberale Reformen durchgeführt worden sind. Und zwar ist 1998 das Energiewirtschaftsgesetz reformiert und liberalisiert worden. Und das Ziel dabei war, dass man die regional begrenzten Energiemonopole abschaffen wollte. Also ne, man hatte dann halt für bestimmte Gebiete einen einzigen Stromversorger. Das war dann irgendwie ganz oft die Stadtwerke XYZ. Unternehmen, die halt irgendwie diese regionale Monopolstellung hatten, die mussten sich dann alle aufgliedern in verschiedene Sparten, wo dann eine Sparte vom Unternehmen dafür zuständig war, zum Beispiel Strom zu erzeugen und die andere Sparte dann Strom ankaufen muss, um halt die Verbraucherinnen und Verbraucher zu versorgen. Das hat dann auch dazu geführt, dass man im Jahr, also in den frühen 2000er Jahren, dann erstmals seinen Stromanbieter wechseln konnte. Und im Zuge von dieser Liberalisierung wurden dann alle Stromproduzenten gezwungen, dass sie ihren Strom an der Börse in Leipzig verkaufen müssen. Und der Verkaufspreis an der Börse richtet sich dabei immer nach dem teuersten Anbieter. Also alle, die ihren Strom da verkaufen, müssen ihn zum gleichen Preis verkaufen. Und das ist immer der Preis des teuersten. Und die Idee dabei ist dann gewesen, dass man einen günstigen Preis dadurch zustande kriegt, dass diese teuren Anbieter überhaupt nur zum Zug kommen, wenn der Strombedarf nicht anders gedeckt werden kann. Also wenn Ökostrom, Atomstrom und Kohlestrom nicht ausreicht. Also das sind die dann günstig produziert werden. Und Die teuren Anbieter, also die, die halt Strom mit Gas erzeugen, sollten dann im Prinzip gar nicht zum Zug kommen. Und die Realität ist dann eher so gewesen, dass man erneuerbare Energien vor allem politisch komplett sabotiert hat. Mit, weiß ich nicht, also Förderungen, die dann halt irgendwie da die Preise drücken sollen, die dann halt aber auch alle nur relativ kurz angesetzt gewesen sind, bürokratische Hürden und so weiter, haben dann dazu geführt, dass in der Regel immer der teuerste Anbieter auch den Preis bestimmt hat an der Börse. Das führt dann zu total absurden Situationen auch, wie das zum Beispiel die SWB in Bremen Strom produziert zu einem Preis wie vor 10 Jahren, aber die Leute, die dann in Bremen den Strom von der SWB beziehen, trotzdem nicht den Produktionspreis zahlen, halt auf dem Niveau von vor 10 Jahren, sondern trotzdem die entsprechend viel höheren Preise, zu denen ja gar nicht produziert wird. Das heißt natürlich, dass die Gewinne der SWB in die Höhe schnellen. Genau. Das zeigt dann auch nochmal auf, dass diese Idee von den freien Märkten, wo dann irgendwie die Konkurrenz die Preise drücken würde, auch eigentlich nur eine Illusion sind, beziehungsweise politisch zwar diese Idee verkauft wird, aber es halt auch in der Realität komplett sabotiert wird. Beziehungsweise auch in Wahrheit vielleicht auch nie gewollt war. Genau. Also die Folge aus dem Ganzen ist dann, dass die Stromkosten monatlich für einen Haushalt in Deutschland seit 1998 um 112% gestiegen sind. So, und das noch ein bisschen zu vergleichen an anderen Zahlen. 1998 kostete eine Kilowattstunde im Schnitt 17,11 Cent, 2018 dann 29,47 Cent und im Frühling dieses Jahres dann 35 Cent. Also ne, das ist eine konstante Steigerung. Man muss aber auch dazu sagen, es gab tatsächlich ganz kurz nach dieser Reform einen Preiseinbruch. Das ist dann irgendwie, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre sind die Strompreise tatsächlich auch ein bisschen runtergegangen. Und seitdem gibt es aber eine konstante Steigerung. Genau. Also ne, diese Entwicklung ist jetzt 24 Jahre alt. Das hat alles sehr wenig mit diesem oder irgendeinem anderen Krieg zu tun. Also das heißt, die Systematik, die da zum Tragen kommt, begleitet einen schon deutlich länger. Und die großen Energiekonzerne, die halt maßgeblich davon profitieren, schieben das alles natürlich nicht irgendwie auf das Energiewirtschaftsgesetz oder auf den Börsenhandel oder wie das Ganze halt ne, irgendwie aufgebaut ist, sondern sagen, dass das alles ausschließlich so teuer wäre wegen diesen ganzen Steuern. Und da kommen wir am Ende nochmal zu, wenn es dann irgendwie um die staatlichen Maßnahmen geht, weil ich würde jetzt mal grob sagen, daran liegt es nicht. Genau, dann erstmal dazu diese Entwicklung an den Märkten. Was einem dann ja auch immer entgegengestellt wird, ne, wenn man sich dann darüber echauffiert oder halt von der Politik quasi entgegengehalten wird, dass man aber doch bitte keine höheren Löhne fordern sollte, wegen der Lohnpreisspirale. Christian Lindner hat das auch ganz explizit gesagt, dass die Gefahr real wäre. Kanzler Scholz hat das auch gesagt und hat auch die sogenannte konzertierte Aktion ins Leben gerufen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. So, und was die Lohnpreisspirale eigentlich sein soll, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Die Idee ist, wenn die Preise in die Höhe gehen und dann die Menschen deswegen höhere Löhne bekommen, um halt ihre Rechnungen oder Lebensmittel oder was auch immer alles noch zahlen zu können, dann würde das nur dafür sorgen, dass die Preise weiter steigen, die Inflation ansteigt und am Ende dann der Euro entwertet wird. Genau. Und bevor wir dann weiter darauf kommen, was oder warum das vielleicht eher eine unsinnige Idee ist, würde ich noch mal kurz zu dem, was Scholz angezettelt hat, kommen, nämlich auf die konzertierte Aktion. Das ist dann eine Idee von, man bildet einen runden Tisch mit den Vertretern und Vertreterinnen der Politik, mit den Gewerkschaften und mit Unternehmensverbänden. Und dann kommt man zu einer guten sozialpartnerschaftlichen Einigung. Und das Ergebnis ist eigentlich schon klar, was dabei dann rauskommen soll. Vor allem deswegen, weil Scholz sich auch ganz konkret auf die konzertierte Aktion, die halt auch dann genauso hieß, von 1967 bezogen hat. Also es halt schon mal irgendwie eine relativ hohe Inflationsrate in Deutschland gab. Und ich würde einmal kurz einen Ausschnitt aus der Taz zitieren, der das eigentlich ganz gut zusammenfasst. Das Ergebnis war, also das Ergebnis der konzertierten Aktion, dass die Gewerkschaften 1967 auf höhere Löhne verzichteten, um Arbeitsplätze zu retten. Im Gegenzug versprach Schiller, also der damalige Wirtschaftsminister von der SPD, soziale Symmetrie. Sobald die Konjunktur wieder lief, sollten Löhne und Gewinne im Gleichklang steigen. Bald mussten die Gewerkschaften jedoch feststellen, dass die soziale Symmetrie ausblieb. Das Wachstum kehrte viel schneller zurück, als es prognostiziert worden war, sodass die Firmengewinne geradezu explodierten. Die Profite der Unternehmer stiegen 1968 um satte 17,5%, während die Beschäftigten mit einem Plus von 6% bescheiden mussten. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Firmenchefs freiwillig nachsteuern müssen, um die soziale Symmetrie zu wahren. Doch stattdessen freute man sich über die eigenen Sondergewinne. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass man von dem, was Scholz vorhat, jetzt auch nicht wirklich was anderes erwarten darf. Wie gesagt, vor allem nicht, wenn er das eigene Tun ganz explizit in diese Tradition stellt. Genau. Aber auch was halt irgendwie ansonsten von Lindner einem vorgehalten wird oder von der Welt, wenn sie über die Streiks von Lufthansa-Piloten, Quatsch, das war nicht Piloten, das war das Bodenpersonal, was rede ich, schreibt, dass das alles sehr gefährlich wäre, weil das könnte am Ende ja auch noch andere Arbeiterinnen und Arbeiter dazu anstiften, höhere Löhne zu fordern. Und das würde ja alles wieder nur die Lohnpreisspirale ankurbeln. Ich denke, das sind auch im Prinzip alles nur Ablenkungsmanöver. Beziehungsweise Ablenkungsmanöver klingt so bewusst. Ich fürchte, diese Leute glauben es wirklich. Das macht es eigentlich noch schlimmer. Und Marx hat auch genau das, also diese Idee von der Lohnpreisspirale, schon 1865 in dem Text Lohnpreis und Profit auseinandergenommen. Falls wir jetzt irgendwelche Marxologen oder Marxologinnen im Publikum haben, ich breche das ganz ekelhaft furchtbar runter. Und es ist ein 30-seitiger Text oder so. Und man möge mir verzeihen, dass das bestimmt nicht den kompletten Inhalt dessen wiedergibt. Man sollte nicht darauf zurückgreifen, den Wikipedia-Artikel zu lesen zu dem Text, der ist falsch. Naja, also, nach Marx ist das mit den Löhnen und den Preisen wie folgt. Also es gibt Erhöhungen von irgendwelchen Rohstoffpreisen. Durch Krisen, durch Krieg oder irgendwas anderes, ist eigentlich auch egal. Die Folge davon ist, dass dann Unternehmen tatsächlich mehr Geld ausgeben müssen für die Produktion. Und damit halt am Ende die Ware, die man produziert, auch dabei rauskommt. Und durch diese Preissteigerung erfolgt dann auch tatsächlich eine Erhöhung dessen, was halt für die Produktion aufgebracht werden muss und auch eine Steigerung des Werts von der Ware. Und der Wert der Ware setzt sich zusammen aus dem, was alles dann zur Produktion notwendigerweise aufgebracht werden muss. Also Rohstoffe, Arbeitskraft, Arbeitszeit, Maschinen, die Wartung von Maschinen, Mieten und so weiter und so fort. So, und der steigende Verkaufspreis gleicht sich dann dem gestiegenen Wert des Produkts an. Versteckt kommt es dadurch dann aber mit der Preissteigerung, also beziehungsweise mit der Preissteigerung der Rohstoffe und der Steigerung der Preise der Waren oder beziehungsweise auch des Werts der Ware, durch eine Absenkung der Produktionskosten. Beziehungsweise diese Absenkung von den Produktionskosten erfolgt nur, wenn die Löhne nicht steigen. So. Das wird aber, glaube ich, auch nur verständlich, wenn man sich dann anguckt, wo genau eigentlich an welcher Stelle Profit gemacht wird. Also der Gewinn, der dann beim Verkauf von Waren erzielt wird, kommt halt nicht dadurch zustande, dass halt Waren über ihrem Wert verkauft werden würden, also dass man halt irgendwie ne, die Summe X für die Ware aufbringen muss und dann schlägt man die Summe X, Y drauf und das ist dann der Profit, sondern er entsteht aus der Arbeitskraft, die die Arbeiterinnen und Arbeiter quasi in die Produktion, in die Ware einbringen. Und vor allem halt über den Teil, der dabei nicht entlohnt wird. Weil das, was, also das klingt jetzt auch erstmal wieder ein bisschen widersinnig, weil natürlich niemand mit Absicht umsonst arbeiten würde, tut man aber trotzdem. Weil das, was man als Lohn bekommt, am Ende immer weniger ist, als das, was das Unternehmen daraus zieht. Also weil der Lohn orientiert sich auch wieder sehr runtergebrochen an zwei Faktoren. Also zum einen muss er ausreichen, um das physische Überleben irgendwie zu sichern und zum anderen, um einen gewissen gesellschaftlichen Lebensstandard auch herzustellen. Der muss nicht wahnsinnig hoch sein, aber das, ne, so, dass man sich irgendwie, nicht dazu genötigt sieht, zu revoltieren. Und wenn wir unsere Arbeitskraft verkaufen, also egal jetzt ob in einer Fabrik oder in einem Geschäft oder im Büro oder, dann bekommen wir immer nur das gezahlt, was wir halt irgendwie zum Überleben brauchen, beziehungsweise was uns halt irgendwie diesen gesellschaftlichen Standard sichert oder dieses gesellschaftlich zumutbare Niveau vielleicht eher. Und nicht das, was wir wirklich irgendwie an Wert in ein Produkt oder zu einem Produkt beitragen. Genau, und aus dem, was dann quasi unentgeltlich in die Produktion fließt, wird dann der Mehrwert erzielt. Na Hund? Also ein bisschen anschaulicher und auch wieder total runtergebrochen wird das dann zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, ne, wenn wir in einer Stunde Arbeit für 10 Euro, aber einen Wert von oder Produkte im Wert von 20 Euro herstellen, na, dann haben wir im Prinzip einen Profit von 100% geschaffen, bekommen aber natürlich trotzdem nur die 10 Euro. Das Beispiel ist so billig und trotzdem hat Marx es mit Pfund auch gebracht. Deswegen fand ich es total legitim, das zu übernehmen. Genau, das blendet natürlich irgendwie ganz viele total relevante Faktoren aus. Aber wie gesagt, man möge die Einfachheit bitte verzeihen. Das heißt aber dann, wenn die Preise, zu denen die Waren verkauft werden, bei einer Steigerung von Rohstoffpreisen konstant bleiben, dann steigert das nur den Gewinn von Unternehmen. Weil ja die Spanne dessen, was man, also ne, dann steigt zwar der Rohstoffpreis, das heißt die Produktionskosten steigen, aber es steigt ja auch der Wert der Ware, es steigt der Verkaufspreis. Aber wenn die Löhne nicht steigen, ist halt die Gewinnmarge dabei größer. Genau. Okay. Irgendwelche Verständnisfragen zur Lohnpreisspirale? Ich weiß nicht, wie gut das nachvollziehbar war. Ich würde mir Mühe geben, es sonst noch mal anders rüberzubringen. Okay, ja. Gut. Dann machen wir weiter mit den witzigen Teilen. Und zwar mit dem, was die Politik dem Ganzen entgegensetzen will. Und zwar fangen wir mal an bei dem was eigentlich so richtig gut gewesen ist. Das 9-Euro-Ticket. Das hat tatsächlich mal den angenehmen Effekt gehabt, dass es den öffentlichen Personennahverkehr für viele Menschen überhaupt wieder leistbar gemacht hat. Ist aber natürlich schon Ende August ausgelaufen. Lässt sich auch tatsächlich eigentlich ganz an verschiedenen Punkten ganz gut kritisieren, dass es halt zum Beispiel eher ein Geschenk für die Tourismusbranche gewesen ist, weil es natürlich auch gerade in die Sommerzeit fiel und dann lauter Auswertungen davon gezeigt haben, oh, die Menschen haben ja gar nicht irgendwie jetzt auf das Auto im Alltag verzichtet, sondern sie haben zusätzliche Reisen gemacht und das wurde dann ja auch als Argument gegen eine Weiterführung des 9-Euro-Tickets angeführt, ne, weil es dann nicht die gewünschte Verkehrswende bringen würde und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wenn man sich das mal anguckt mit der Tourismusbranche, die dann ja irgendwie in den letzten Jahren mit Corona vielleicht arg gebeutelt wurde, dann war das gar nicht so schlecht für die. Und es ist eigentlich auch egal, wie es damit weitergeht. Alles, was jetzt diskutiert wird, wird nicht denselben Effekt haben, den es halt für Menschen hatte, die tatsächlich dann erstmals wieder seit langem vielleicht Bus und Bahn nutzen konnten. Weil es ist eigentlich scheißegal, ob ich mit meinem ÖPNV-Ticket durch ganz Deutschland fahren kann oder nur in meiner Stadt. Wenn ich mir 50 Euro im Monat dafür nicht leisten kann, also so viel kostet die Monatskarte zum Beispiel in Hamburg, für den inneren Circle, dann habe ich die auch nicht für ein Ticket für komplett Deutschland. Und ne, weil natürlich bei 69 Euro noch weniger und so. Und die ganzen Probleme, die es mit der Infrastruktur gibt, die sind natürlich auch nicht aus der Welt dabei. Das heißt, auch das wäre im Prinzip auch eher so ein Geschenk an die Mittelschicht, wobei es immerhin was wäre, was tatsächlich irgendwie Menschen konkret trotzdem noch zugutekommen würde. Im Gegensatz eigentlich zu quasi allem anderen. Ich hatte das ja vorhin mit den Steuern kurz gesagt, da können wir dann auch direkt nochmal drauf zurückkommen, wenn man sich den Tankrabatt anguckt, weil der war eigentlich nichts anderes als irgendein großes Geschenk an Ölkonzerne. Weil ne, vorübergehend die Energiesteuer auf Kraftstoffe ausgesetzt worden ist und dann darauf vertraut wurde, dass die Konzerne das an die Menschen weitergeben würden und die Spritpreise dann natürlich entsprechend fallen müssten. Es gibt aber, ne, weil wie gesagt, man muss darauf vertrauen, weil es gibt keine Mechanismen, um das irgendwie durchzusetzen, hat auch nie jemand darüber nachgedacht, welche einzuführen. Und natürlich ist es nicht so gekommen, also die Preise sind ein bisschen gefallen, aber nicht in dem Maße, in dem Ölkonzerne Steuern gespart haben. Da kommen wir mit den Steuern, da kommen wir an ein paar anderen Stellen auch nochmal zu. Es ist im Prinzip immer derselbe Mechanismus. Irgendwelche Steuern werden erlassen und man hofft und vertraut, dass irgendwie die Konzerne, die ja auch nur für alle Menschen das Beste wollen, das weitergeben, was natürlich entweder dumm, naiv oder eine bewusste Lüge ist. Naja, die Energiepauschale ist eigentlich auch nur ein mittelschlechter Witz gewesen. Also ne, Energiepauschale, vielleicht erinnern sich noch Leute dran, man hatte zwischendurch irgendwann mal, ich glaube mit dem Septembergehalt, ein bisschen mehr Geld bekommen. Das sollten 300 Euro sein, 300 Euro brutto, so Steuerklasse 1. Man kriegt so grob 193 Euro dabei raus. Wer in einem Minijob arbeitet, muss einen extra Antrag stellen und Rentnerinnen und Rentner, das war irgendwie enorm kompliziert und ich gebe zu, dass ich nicht dabei durchblicke. Das ist natürlich auch was tatsächlich Menschen zugute gekommen ist, auch wenn sie es nochmal extra versteuern müssten, ist aber, würde ich behaupten, auch mehr so eine Art Feigenblatt, um von vielen anderen Sachen abzulenken. Also das Unpopulärste ist ja tatsächlich gekippt worden, bevor man es eingeführt hat, also die Gasumlage, wo man dann ganz offen und unverhohlen eine Umverteilung von allen Menschen von allen arbeitenden Menschen für Konzerne, für Gaskonzerne einführen wollte. Und stattdessen gibt es jetzt schon wieder das mit den Steuersenkungen. Also ne, die Mehrwertsteuer auf Gas ist gesunken. Man schiebt halt so jetzt Konzernen Geld zu. Also statt 19% ist die Mehrwertsteuer jetzt der reduzierte Satz 7%. Genau, und ne, auch wieder dasselbe Spiel. Man sollte darauf vertrauen, dass es irgendwie den Leuten zugutekommt, wird es selbstverständlich nicht. Stattdessen hat man dann aber auch noch Uniper verstaatlicht, wo man sich auch von verschiedenen Seiten drüber streiten kann, was daran jetzt besonders schlecht ist. Also weil es vielleicht auch einfach nur eine weitere Umverteilungsaktion von unten nach oben ist, wenn man sich natürlich überlegt, dass der Staat das natürlich mit Steuergeldern macht, also es sprich halt es auch wieder von dem, was wir alle an Abgaben zahlen, da rein investiert, die Renditen natürlich nicht gestrichen werden und so weiter. Also ne, genau wie bei der Lufthansa mit Corona, der Staat sich dann am Ende auch wieder da rausgezogen hat und man eigentlich nur dafür gesorgt hat, dass weiter vor allem viele Gewinne gemacht werden können. Und bei dem ganzen Umverteilen von Geld von unten nach oben kommen dann natürlich auch immer so schöne Kommentare von Lindner, wo dann arme Menschen verhöhnt werden und zynische Bemerkungen, beziehungsweise der Zynismus ist ja eigentlich sogar noch halbwegs versteckt, wenn er dann sagt, dass zum Beispiel sowas wie der Inflationsausgleich besonders den Geringverdienern zugutekommen würde. Und wenn man sich das anguckt, ist es wirklich richtig skurril, weil er kommt dann auch wieder zur Lohnpreisspirale und sagt, dass wenn man die Löhne anheben würde, dann würden da die Arbeiter drunter leiden, weil sie kämen ja in eine höhere Steuerklasse. So, und mit seinem Inflationsausgleich hat er was viel Besseres geschaffen. Und das hilft dann den armen Leuten wirklich. Deswegen braucht man auch die Löhne nicht anheben. Und ich muss da einmal kurz auf die Zahlen gucken, weil das ist nämlich auch total geil, wenn man 20.000 Euro im Jahr ungefähr versteuern muss, also ne, von seinem Einkommen, dann bekommt man durch den Inflationsausgleich 115 Euro. Und wenn man 60.000 Euro im Jahr Einkommen versteuert, bekommt man 471 Euro. Und ich sehe, wie mir das als jemand, der nicht 60.000 Euro im Jahr versteuert, sehr viel mehr hilft, als wenn ich mehr Geld, wenn ich mehr Lohn bekommen würde. Genau, und ansonsten gibt es ja noch den viel genannten Doppelwumms, unter anderem mit der Gaspreisbremse, wo aber auch noch niemand so richtig weiß, was das sein soll und man auch nur beschlossen hat, dass man sie irgendwann einführen muss und vielleicht nächstes Jahr. Und das hat jetzt auch schon in der EU für diverse Empörungen gesorgt und ich vermute, ehrlich gesagt, dass man auch daran ablesen kann schon, dass das auch eher so eine zahnlose Sache bleiben wird, wo man dann vielleicht auch wieder symbolisch irgendwie ein kleines bisschen kriegen wird, was am Ende nicht reicht, für nichts und man aber vielleicht so gerade noch den sozialen Frieden sichern kann, weil man hat ja was gemacht. Was es ansonsten noch gibt, um das mal so ein bisschen runterzureißen, sind so völlig unzureichende Einmalzahlungen. 200 Euro für Studierende, 300 Euro für Rentner. Ja, und Bürgergeld gibt es demnächst ab Januar, was tatsächlich besser ist als ALG II, aber nicht unbedingt wegen der Kohle, weil der Bürgergeldsatz liegt genau 50 Euro über dem Hartz-IV-Satz. Ich würde behaupten, auch das ist nicht mal im Ansatz sowas wie ein tatsächlich ernst gemeinter Inflationsausgleich. Ja. Und was kann man tun, wenn der Staat einem nicht helfen wird? Ich würde behaupten, jetzt an mehr als einer Stelle aufgezeigt zu haben, dass es das Problem eher systemisch ist. Also die Ursachen darin liegen, dass wir im Kapitalismus leben. Aber ich glaube auch, dass die Abschaffung dessen gerade nicht die greifbarste Option ist. Trotzdem ist es richtig und wichtig, da immer wieder darauf hinzuweisen. Ja, und ich hätte jetzt zwei mögliche Vorschläge, um weiterzumachen. Und wir können darüber ganz basisdemokratisch einen Konsens finden oder abstimmen. Nämlich entweder wir steigen hier quasi direkt schon in eine Diskussion ein, darüber, was man machen kann, oder wir haben mit der anfangs in meiner Vorstellung erwähnten anarchistischen Theoriezeitschrift eher in Teilen sozialdemokratisch anmutende Forderungen aufgestellt, die wir immerhin für geeignet halten, Menschen dazu zu bewegen, sich für die eigenen Interessen einzusetzen und vielleicht auch ganz, ganz punktuell ein bisschen über den Rahmen hinauszudenken. Und es wäre auch etwas, was man, ja, womit man nicht unbedingt dann Gefahr läuft, am Ende mit irgendwelchen Querdenkern zusammenzustehen. Wobei, naja, wahrscheinlich könnten die das auch fordern in einigen Teilen, aber gut, sei es drum. Und ich muss gestehen, dass ich, dass das der Punkt gewesen wäre, wo das mit dem Beamer und dem Computer total praktisch gewesen wäre, und ich bereue es, das nicht gemacht zu haben, weil die Alternative ist nämlich, ich lese die vor, aber ihr müsst euch die merken. Das ist jetzt schwierig. Ihr schafft das. Wir probieren es mal. Wir könnten die auch einzeln durchgehen. Du hast einen.
Ja, ich finde so die Vorschläge, die du gebracht hast, gar nicht schlecht. Nur was mir da fehlt, so was vielleicht jetzt, wo man vielleicht ein bisschen Raum geben sollte, bevor wir da dann in der, was können wir überhaupt tun? Vielleicht gibt es ja Anregungen, Kritikpunkte, Fragen noch zu dem, was du gesagt hast, bevor wir dann in der Diskussion einsteigen. Was kann man denn eigentlich tun?
Gibt es Anregungen, Kritik?
Fragen?
Habe ich Marx falsch wiedergegeben?
Ich habe den Text von Marx nicht gelesen, ich weiß es nicht.
Soll ich das hier ausmachen?